Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ein verrückter Name für einen verrückten Menschen, aber ein genialer Mensch. Schon als Kind wurde er überall hingetragen. Er musste von seiner Tante großgezogen werden. Aber etwas, was ihn schon gleich als kleiner Junge auszeichnete, ist eine tiefe Liebe für Jesus. Er schrieb oft Briefe an seinen Heiland, die er dann als Papierflieger durch sein Fenster warf. Und trotzdem war auch gleichzeitig diese tiefen Fragen, ob es Gott überhaupt gibt, etwas, was ihn auszeichnete. Und diese beiden Kontraste, diese tiefe Liebe zu Jesus, aber auch diese Fragen, die nicht losließen, waren Eigenschaften, die Zinzendorf noch sein ganzes Leben lang auszeichnen werden. In der Schule war einer der Prominenten. Er würde ja irgendwann Graf werden, deswegen war er ein bekannter Schüler, hatte eine schwere Pubertät und trotzdem war diese tiefe Beziehung zu Gott auch was Prägendes dort in der Schule. Mit seinen Mitschülern gründete er einen Orden, den Senfkornorden, mit dem er sich traf, einfach um sich gegenseitig zu ermutigen, füreinander zu beten und eine Zukunftsvision zu entwickeln. Da er ein großer Politiker werden sollte, wurde er auch gezwungen, Jura zu studieren. Aber ehrlich gesagt, heimlich studierte er die Bibel. Und ihr merkt schon, diese Beziehung zu Gott, diese Bibel, es ist diese Beziehung zu dem Heiland, die ihn schon immer inspiriert hat. Wie viele Grafen in seiner Zeit hat auch er nach seinem Studium eine Bildungsreise gemacht. Das war einfach eine Reise, um Kontakte zu knüpfen, einen Horizont zu erweitern. Und das konnten sich natürlich nur die Reichen leisten. So zog er umher, besuchte Frankfurt, Düsseldorf. Und in Düsseldorf hatte er eine prägnante Begegnung mit einem Gemälde, ein Bild. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt. Auf jeden Fall, auf diesem Bild ist Jesus abgebildet, der Leidende. Und eine Unterschrift sagt: Dies habe ich für dich gelitten. Was tust du für mich? Dies ist scheinbar dem Zinzendorf so unter die Haut gegangen, dass er sich nochmal ganz neu bewusst gemacht hat, dass er sein Leben ausrichten wollte für Gott. Deswegen ist dieser Moment ein prägender in seinem Leben. Auch die weitere Reise wurde noch prägend. In Utrecht, in Holland, also heutigen Holland, und in Paris entdeckte er ganz unterschiedliche Christen aus allen möglichen Denominationen, die aber trotzdem eine tiefe Jesusliebe hatten und das in der Bibel gründeten. Und das beeindruckte ihn. Zu einigen von ihnen hatte er dann tiefe Freundschaft, wie zum Beispiel zu dem Kardinal Noailles. Und das war auch dieses Überkonfessionelle, etwas, was ihn prägen würde für sein ganzes Leben lang. Zurück zu Hause versuchte er, diesem Ruf, den er verspürt hatte, nachzugehen. Aber im Justizrat in Dresden gelang ihm das nicht so ganz. Die ganzen Leute, die anderen Leute, mit denen er zusammenarbeitete, konnten nicht so gut mit dieser Ehrlichkeit und mit dem Gerechtigkeitsstreben von ihm zurechtkommen. So musste er noch ein bisschen warten, bis seine wirkliche Leidenschaft zum Ausdruck kam. 1722 heiratete er Erdmute, auch eine verliebte Frau in Jesus, und sie nannten ihre Beziehung eine Streiterehe für den Heiland und zogen in das Schloss in Bertelsdorf, das der Graf geerbt hatte. Dort kam von außen dann auf einmal die Berufung, die sein Leben verändern würde. Es waren Glaubensflüchtlinge aus Mähren, dem heutigen Tschechien, die wegen ihrem Glauben dort vertrieben worden waren. Zinzendorf nahm sie auf und sagte: Auf meinem Hutberg könnt ihr eure Siedlung aufmachen. Dort gab er ihnen Platz. Das sprach sich herum und dann kamen auf einmal ganz viele Asylsuchende aus überall, die wegen ihrem Glauben verfolgt wurden. Nach 5 Jahren waren es 300 Leute, die dort auf dem Hutberg wohnten. Es entstand Herrnhut, gleich neben dem Dorf vom Zinzendorf, Bertelsdorf. Aber wie es so ist zwischen Leuten, die aus so unterschiedlichen Gegenden kommen und so querdenkerisch sind, manchmal entstanden dort auch Krise, entstanden verschiedene Meinungen. Und es kamen dann die ersten Separatisten auf, die gar nichts mehr mit Zinzendorf zu tun haben wollten und sich irgendwie selbstständig machen wollten. Und die ganzen Versöhnungsversuche von Zinzendorf blieben vergeblich, bis Gott an einem Abend dann einen Durchbruch schenkte. Am Abendmahl, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tag das war, aber 1727 auf jeden Fall, war auf einmal so ein intensiver Gottesdienst, wo Gott einfach die Sünden von den verschiedenen Leuten, von den verschiedenen Parteien offen zeigte. Und sie mussten sich auf einmal alle versöhnen. Sie vergaben sich, sie lagen sich in den Armen, sie vergossen Freudentränen und feierten die ganze Nacht, lobten Gott. Und daraus entstand eine Brüdergemeine, ganz klar zu unterscheiden von der Gemeinde, die Herrnhuter Brüdergemeine. Neue geistliche gemeinsame Formen wurden gesucht und entdeckt. Eine neue Kreativität entwickelte sich in dieser Lebensgemeinschaft. Ganz praktische Lebensordnungen entstanden auch. Es war ein neuer Lebensgemeinschaftsprojekt. Es wurden Statuten gemacht, damit das Ganze ein bisschen Form bekam. Die Leute trafen sich in Kleingruppen, was für damalige Zeiten revolutionär war. Außerhalb von der Gemeinde gab es keine Kleingruppen. Und dann wurden die Begabungen auch noch so gefördert, dass die Leute sie wurden zu Ämtern berufen, nannten sie es damals. Aber es bedeutete, dass sie ihre Begabung ausleben sollten und sich aktiv am Gemeinschaftsleben beteiligen. Aber das Wichtige dabei war, dass Jesus das Haupt war oder das Zentrum. Alles, was in dieser Gemeinschaft geschah, war auf Jesus ausgerichtet. Er war der, der sie zusammengebracht hatte und der diese Krise überwunden hatte und der auch jetzt diese Lebensgemeinschaft prägen sollte. Und deswegen entstanden auch ganz neue Feste. Fußwaschungen wurde auf einmal ganz bewusst gefeiert. Es wurde Singstunden zelebriert. Ein 24-Stunden-Gebet, eine Kette, die sich über mehrere Jahre, mehrere Generationen hinweg streckte, entstand. Und die Leute wollten einfach füreinander beten und einen Lebensstil entwickeln, der auf Gott ausgerichtet ist. Einfach einen Lebensstil, der auf Jesus in allen Bereichen sich richtet. Aus diesem Lebensstil entstand nicht eine nach innen gerichtete Vision oder eine Wir-haben-uns-alle-lieb-Kultur, sondern eine Vision nach außen. Zinzendorf sah seine Gemeinschaft als ein Licht, das ein Beispiel für die Liebe Gottes außerhalb in der Welt sein sollte. Und so entstand eine Vision für Mission. Und es wurde eine der größten Missionsgesellschaften des 18. Jahrhunderts. Eine neue Lebensgemeinschaft war entstanden. Gott hatte sie entstehen lassen und er segnete sie. Zinzendorf, ein verrückter Mensch und ein Werkzeug in Gottes Hand.
Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist natürlich die Frage danach, was hat dieser Zinzendorf eigentlich, ich sag mal, als Theologe, auch als Mensch, so an Gedanken für Gemeinde gehabt? Und da möchte ich gerne zwei Punkte rausgreifen. Der erste Satz seines Lebens, könnte man sagen, wie es Luther dann schon einige Jahrhunderte vor ihm gesagt hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Christen sind freie Menschen. Das sollten sie zumindest sein. Aber was bedeutet eigentlich diese Freiheit? Ein freier Herr über allen Dingen zu sein. Da kommt mir schnell das Bild eines Parakleiders, der so über der Erde umherschwebt und dem alles irgendwie egal sein kann, weil er schwebt so über diesen Dingen. Und vielleicht ist das auch jemand, der frei ist, der niemanden Rechenschaft abzugeben hat. Ist das so dein Bild von Freiheit? In der Bibel sagt Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Christen sollen eine Gemeinschaft der Freien sein, der Befreiten, eine Gemeinschaft der Freiheit. Aber was ist damit gemeint? Wenn die Bibel von Freiheit redet, dann hat das auch immer etwas damit zu tun, dass irgendwie Gesetz im Spiel ist. Wir sind vom Gesetz befreit, heißt es in der Bibel. Ja, und was heißt das jetzt wieder? Das Gesetz der Bibel wird oftmals falsch verstanden. Man hat so das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Gesetzeskatalog und deswegen sind die 10 Gebote auch irgendwie bei vielen Menschen verpönt, weil die ja das Leben irgendwie so maßregeln. Aber eigentlich ist im Alten Testament das Gesetz vom Grundgedanken her etwas Positives, weil es den Menschen die Anleitung gibt, wie man das Beste aus seinem Leben herausholen kann. Doch das Problem ist, dass die Menschen daraus etwas ganz anderes gemacht haben, nämlich so eine Art Checkliste. Eine Checkliste, wo sie sagen, okay, zack, 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 jeden Punkt nacheinander ausgefüllt und jetzt muss Gott ja ein gutes Bild von mir haben. Aber Jesus hat damit Schluss gemacht. Er hat uns einen Gott gezeigt, der unsere Freiheit in vollen Zügen möchte. Ein Gott, der gesagt hat, du kannst dir keinen Status vor mir verdienen, in dem Sinne, dass du irgendwie versuchst, dich besonders anzustrengen. Jesus hat uns einen Gott gezeigt, der uns aus der Selbstsucht befreit, dass wir versuchen wollen, die ganze Zeit nach Anerkennung zu streben. Ein Gott, zu dem wir eine liebevolle Beziehung haben können. Und in solch einer Liebesbeziehung haben Forderungen, du musst also das und das und das und das noch tun, dann habe ich dich wirklich lieb. Solche Forderungen haben in einer liebevollen Beziehung keinen Platz. Nein, Vertrauen kann nur dann entstehen, wenn man in einer Atmosphäre der Freiheit lebt. Ich leite die Jugendarbeit im CT, Teensohn nennt die sich, jetzt nicht auf dem Richtsberg, sondern auf dem Ortenberg. Und dort haben wir ja vor kurzem einen Fragebogen rausgegeben. Und da sollten die ganzen Teens ankreuzen, welche Themen würden euch denn interessieren. Und sie konnten auch selbst noch einige Themen hinzufügen. Und interessanterweise haben viele dort geschrieben, dass sie gerne etwas darüber wissen wollen zu den Fragen, was ist eigentlich, wenn ich in Gottes Augen nicht genüge? Was ist, wenn ich vor Gott nicht bestehe? Wie sieht Gott mich, wenn ich einen Fehler mache? Und was macht Gott, wenn ich eigentlich versage? Das Gottesbild, was Jesus uns gezeigt hat, ist ein ganz anderes. Zum Beispiel der verlorene Sohn. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn ist wahrscheinlich allen bekannt, nämlich, dass der Sohn auf die Reise geht und seinem Papa den Rücken kehrt und er kommt wieder und der Vater vergisst völlig, was einmal gewesen ist. Er vergisst, dass er ihm den Rücken gekehrt hat. Er vergisst, dass sein Sohn sein ganzes Erbe gerade verprasst hat, sondern der Vater läuft ihm entgegen, hebt seinen Rock hoch, was damals einfach undenkbar war eigentlich als Mann, und läuft ihm entgegen und hält ihn im Arm und sagt, wie schön, dass du wieder da bist. Lass uns feiern. Ein Bild für Gott, was Jesus uns erzählt. Oder die Ehebrecherin. Jesus wird zu einem Prozess gerufen. Eine Frau liegt am Boden, sie soll gesteinigt werden, weil sie Ehebruch begangen hat. Nach dem Gesetz wäre es völlig normal gewesen, dass diese Frau von allen anderen Menschen um sie herum gesteinigt werden dürfte. Doch Jesus geht hin zu dieser Frau, stellt sich vor sie, nimmt sie schützend hinter sich und wertet sie bedingungslos auf, indem er Folgendes macht. Er dreht die Maßstäbe, die die Menschen an diese Frau heranbringen, einfach um. Er sagt zu ihnen, ihr wollt Richter sein? Alles klar, dann schaut erst mal euch an. Ihr scheitert ja selbst an den Maßstäben, die ihr an andere anlegt. Und Jesus macht der Frau klar, Gott liebt dich, egal wie andere dich sehen, egal wie du dich vielleicht selbst siehst. Egal, unabhängig davon, was du getan hast, hast du vor Gott einen unschätzbaren Wert. Natürlich geht er auch weiter und sagt, lebe dein Leben vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber Jesus malt uns diesen Gott vor Augen und Zinzendorf hat auch diesen wichtigen Aspekt betont. Zinzendorf hat sich immer dagegen gewehrt, dass wir, ja, wenn wir als Christen auch in Gemeinde unterwegs sind, dass wir dann noch versuchen müssen, irgendwie besonders heilig zu wirken oder eine Checkliste abzuarbeiten. Ich muss aber das und das und das noch machen, damit Gott mich wirklich annehmen kann. Der Mensch braucht nicht mehr, um seine Sünden zu grübeln, sondern Zinzendorf war es wichtig, dass Menschen, die Gott kennen, die eine vertrauensvolle Beziehung zu diesem Vater haben, zu diesem Gott im Himmel, dass sie aus der Freude heraus leben, dass sie leben können, dass sie befreit sind, dass sie eine freiheitliche Beziehung zu diesem Vater haben, dass sie Kinder Gottes werden. Es kann nicht durch Verdienst passieren. Manchmal versuchen wir, Dinge uns zu verdienen. In unserem ganzen Leben ist das ja so, dass wir uns etwas verdienen müssen, ansonsten haben wir kein Geld. Es geht darum, dass wir vielleicht unseren Selbstwert auch verdienen müssen. Es geht darum, dass wir Anerkennung verdienen, dass wir Status verdienen, dass wir Macht haben am Arbeitsplatz oder vielleicht sogar in der Gemeinde, dass wir Mitspracherecht uns verdienen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Und selbst ich, hört sich doof an, selbst ich, super Satz. euch geht es vielleicht so, mir geht es nämlich so, dass ich mir manchmal Gedanken mache, selbst wenn ich im CT angestellt bin, dass ich versuche, irgendwie an besonderen Positionen aufzutauchen, damit mich XY irgendwie sieht und ein gutes Bild von mir hat. Und ich bin davon nicht befreit. Und wie doof das eigentlich ist. Ich brauche mich ja nicht anstrengen, um in Gottes Augen ein gutes Bild zu haben, um wertvoll zu sein. Die christliche Gemeinschaft, die wir haben, das ist kein Verein. Wir haben zwar einen Christustreff e.V., ja, wir sind auch ein eingetragener Verein, das hat rechtliche Gründe, aber es geht nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, in diesem Verein der Beste zu sein, wie in einem Kaninchenzuchtverein. Der mit dem größten Hasen gewinnt am Ende den Preis. Oder beim Fußballspielen, wer die meisten Tore bekommt, kriegt die meisten Millionen. Christliche Gemeinschaft, wie Zinzendorf sie vorgelebt hat, da ging es nicht um irgendeinen Status. Und es ging nicht darum, wer ist der Beste, sondern er hat gesagt, jeder kann etwas dazu beitragen. Und es war für ihn keine geschlossene Gesellschaft, sondern es war für ihn eher der Gedanke einer offenen Gemeinschaft. Und so offen, so revolutionär offen für seine Zeit, dass er sogar einer Indianerin, als er ihr begegnet ist, die ist Christin geworden, und er hat sie begrüßt, hat ihr einen Handkuss gegeben, hat sich verbeugt vor ihr, hat das ernst gemeint, und das war natürlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts undenkbar, dass sowas passiert. Erstens eine Frau, zweitens eine Indianerin, die er sonst eher verfolgt war und keinen Status hatte. Er hat gesellschaftliche Konventionen vollkommen über Bord geworfen. Und er hat auch konfessionelle Streitigkeiten über Bord geworfen. Ihm war das egal, ob du Katholik bist oder Protestant oder in eine Freikirche gehst, die es noch nicht so viel gab in der Zeit. Aber es gibt keinen Himmel für Katholiken und keinen Himmel für Protestanten, so dass wir irgendwie, wie in diesem bekannten Witz, an unterschiedlichen Orten am Ende unsere Gottesdienste feiern. Sondern es gibt einen Himmel für alle Kinder Gottes. Und wir werden uns wahrscheinlich wundern, wer manchmal da so mit uns am Ende herumlaufen wird. Karl Barth hat gesagt, Zinzendorf war eigentlich der erste richtige Ökumeniker. Der CT versucht es auch. Wir nennen uns eine ökumenische Gemeinschaft und versuchen, diese konfessionellen Barrieren, die manchmal herrschen, wegzuschaffen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber wir probieren's. Ich habe das erlebt. Ich komme aus dem FEG-Hintergrund, so aus dem hessischen Hinterland, über die 7 Berge da hinten. Und da habe ich das mal negativ erlebt. Da habe ich zu einer älteren Frau gesagt, ja, mein Wunsch ist es eigentlich, sie hat mich gefragt, was ich nach meinem Studium denn mal machen will. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Wunsch ist es eigentlich, dass Gemeinde irgendwie mehr zusammenrückt. Es wäre doch total schön, wenn freie evangelische Gemeinden, Freikirchen an sich, evangelisch, katholisch, wenn sie einfach alle zusammen sich um das Kreuz versammeln und ihren Auftrag gemeinsam erfüllen. Und das ist nicht mehr, ja, wir gehören zu denen, wir gehören zu denen. Und dann guckt die mich etwas entsetzt an und sagt, ja, denkst du denn nicht, dass wir das Richtige glauben? In dem Moment musste ich echt schlucken, weil ich dachte, was ist denn das richtige Glauben? Jeder glaubt doch nur kann vielleicht nur einen Teil der ganzen Wahrheit erkennen. Wer bin ich denn, dass ich mir anmaße, alles zu wissen? Und ich habe es auch erlebt, kenne einen Pastor, der eine Gemeinde leitet, den habe ich einige Zeit kennengelernt, und da gab es Streitereien in dieser Gemeinde. Vielleicht ähnlich wie wir es eben gehört haben, auch in der Herrnhuter Brüdergemeinde, vor diesem Abendmahl. Und das Ende vom Lied war, dass einige Leute aus der Gemeinde gegangen sind, die halt am meisten Stress gemacht haben. Und er war sehr glücklich darüber und hat mir dann am Ende so erzählt, ja, die sind gegangen, jetzt sind wir eher eine homogenere Gruppe. Und da musste ich auch wieder schlucken und dachte, ist das unser Ziel? Dass wir homogen sind? Christliche Gemeinschaft hat einen Kern. Und dieser Kern ist Jesus. Und wir versammeln uns um diesen Kern. Christen sollen Geschwister sein. Und Geschwister unterscheiden sich in ganz vielen Belangen. Und sie werden nicht zu Geschwistern, nur weil sie sich besonders ähneln. Zwillinge sind auch keine Geschwister, dadurch, dass sie sich fast ein Ei dem anderen gleicht. Und dass sie gemeinsam die blauen Augen haben und gemeinsam braune Haare. Und dann sagt man genau, deswegen seid ihr Geschwister. Sondern der Grund, warum Geschwister Geschwister sind, liegt an den Eltern. Nicht daran, ob du irgendwie gleich aussiehst. Jeder hat vielleicht so seinen Doppelgänger, aber das ist dann noch lange nicht dein Bruder oder deine Schwester. Und wir haben als Christen alle denselben Vater. Deswegen sind wir Geschwister. Das ist das Verbindende. Und da gibt es kein, ich bin aber mehr Sohn als du vielleicht. Oder ich bin mehr Tochter als du. Zinzendorf war das so wichtig, dass er diese himmlische Wirklichkeit, dass wir alle an einem Tisch sitzen, jetzt schon auf der Erde leben können. Und er hat aufgeräumt mit diesem falschen Verständnis, dass Freiheit bedeutet, ich bin frei von allen anderen losgelöst. Ich muss auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Wie bei dem Parakleider. Es sieht zwar so aus, als ob der völlig losgelöst von allen Dingen über der Sache schwebend ist. Aber in Wahrheit ist er von super vielen Dingen abhängig, damit er dieses Gefühl von Freiheit erleben kann. Einmal von der Thermik, von der Luft, von Winden und nicht zuletzt natürlich von den Seilen, die ihn tragen, von dem Schirm, der ohne Loch ist. Und Gravitation und Auftriebskräfte und was auch immer da alles zusammenspielt. Ohne diese ganzen Dinge könnte er dieses Gefühl von Freiheit gar nicht erleben. Und er muss vertrauen, dass diese ganzen Dinge zusammenspielen und er diese Freiheit dadurch erleben kann. Wie ein Kind, das sich keine Gedanken darum macht, wenn es mit den Eltern irgendwie unterwegs ist und einfach naiv durch die Welt läuft und in der Hoffnung, dass die Eltern da sind, um das Kind aufzufangen, wenn irgendwas schief geht. Freiheit kann nur in Gemeinschaft gelebt werden. Und deswegen ist der erste Punkt, Jesus befreit den Menschen aus seiner Selbstverschlossenheit und Beziehungslosigkeit. Und wer in Gemeinschaft lebt, der kann nur wahre Freiheit erleben. Und das Zweite, was Zinzendorf noch wichtiger war, der Punkt wird etwas kürzer, Luther hat diesen ersten Satz gesagt, der Christenmensch ist frei in allem und niemanden untertan. Aber er hat genauso gesagt, der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Eigentlich das komplette Gegenteil. Und das hat auch Zinzendorf betont. Wir leben in völliger Freiheit, aber wir können diese Freiheit nur in Gemeinschaft gestalten. Und er hat dieses Bekehrungserlebnis gehabt mit dem Bild von Jesus. Und dieses Bild, da stand drunter, ich habe dies für dich gelitten, was tust du für wahrhaftig für mich? Das kann so ein bisschen Druck ausüben. So nach dem Motto, okay, Jesus hat sein Leben gegeben, wow, da komme ich ja niemals dran. Aber wenn ich verstanden habe, dass dadurch mir vollkommene Freiheit und Gnade geschenkt worden ist, wenn das im Herzen verinnerlicht ist, dass Gott uns bedingungslos liebt, dann kann man, so hat Zinzendorf es betont, nicht anders als anfangen, Gottes Reich durch alles, was man tut, auszubreiten. Und deswegen hat er diese Missionsgesellschaft gegründet. Er hat sich den Menschen am Rand zugewandt. Und es war eines der Prinzipien der Herrnhuter Mission, sich besonders den Menschen zuzuwenden, um die sich sonst niemand kümmert. Und Zinzendorf hat gesagt, Gott ist in dieser ganzen Welt tätig, überall, unter allen Menschen, in allen Völkern. Und wir müssen entdecken, wie Gott unter diesen Menschen wirkt. Und der Umkehrschluss ist also, wenn du dich mit anderen Menschen auseinandersetzt, wirst du Gott erleben, wie Gott an diesen Menschen auch etwas tut. Und du wirst Gott vielleicht auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Und so hat Zinzendorf Mission ganzheitlich verstanden. Er hat gesagt, wir gehen hin, wir verbessern die Lebensumstände, wir erzählen denen nicht nur irgendeine Nachricht und gehen wieder, sondern wir gehen hin und verstehen die Menschen in ihrem ganzen Sein, in ihrer Welt, wo sie leben, bieten medizinische Hilfe an, weil der Mensch Gott wichtig ist, mit allem, was ihn ausmacht. Und Zinzendorf hat betont, dass es wichtig ist, dass jeder in der Gemeinde mitarbeitet. Zinzendorf hat Ämter ins Leben gerufen und hat dadurch die Einzelnen aufgewertet, indem er ihnen quasi sogenannte Titel gegeben hat und gesagt hat, du hast jetzt das Amt der Wirtschaftsverwaltung oder du hast das Amt des Gärtners oder so. Und alle haben sich ein bisschen wichtiger gefühlt und haben gerne angepackt. Vielleicht müsste man das hier auch mal wieder machen. Aber wichtig war, dass jeder irgendwie seinen Platz hatte und jeder zum großen Ganzen beigetragen hat. Das ist wie mit dem Tauziehen. Wenn alle anpacken, kann man am Ende nicht sehen, wer hat am meisten gezogen an dem Seil. Warum das Bild? Weil es ist anders wie in einem Verein, dass wir nicht einen einzelnen erfolgreichen Menschen haben wollen, sondern wir möchten gemeinsam uns unter Jesus unterordnen und wir möchten dieses Reich gemeinsam bauen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur uns bespaßen lassen, wenn wir in Gemeinde sind, sondern wir brauchen einander, um das Christsein zu leben. Gemeinde braucht dich, damit andere ihre Freiheit leben können. Gemeinde braucht dich, damit andere ihr Potenzial entfalten können, damit sie an dir Gott erleben können. Und die Gemeinde braucht dich, damit du vielleicht anderen Menschen manchmal das Evangelium sagst oder manchmal auch Korrektur sagst. Und wenn du hier in Marburg bist, vielleicht gerade neu, vielleicht im letzten Semester angekommen oder du bist schon ein paar Jahre hier und du hast noch keine Gemeinde gefunden, mach ich dir Mut, schließ dich einer Gemeinde an. Sehr herzlich gerne im CT. Sei dabei, sei verbindlich dabei. Setz dich ein, hier in der Gemeinde. Schließ dich dem CT-Netzwerk an, erkundige dich, wie du dich einbringen kannst. Es gibt so viele Orte, wo wir was machen können. Wir haben eben vom Kinderclub gehört, aber es gibt, 60 Arbeitsbereiche oder so. Und da ist mit Sicherheit auch was für dich dabei, wo du gerne etwas von deinem Leben geben kannst, damit andere Gemeinschaft und Freiheit erleben können. Du bist herzlich eingeladen, dein ganzes Leben zu teilen. Vielleicht auch dein Geld, deine Zeit, deine Gaben. Es gibt ja diesen Spruch, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner ginge hin. Man könnte auch sagen, stell dir vor, es gäbe Gemeinschaft und keiner würde sie leben. Oder man könnte sagen, stell dir vor, es gäbe einen Christustreff, doch keiner würde sich treffen. Die Konsequenz wäre, keiner würde Jesus treffen. Gemeinschaft ist heute vielleicht ein bisschen anders gefüllt, aber zusammen können wir die Welt verändern. Wir können Gottes Reich bauen hier auf der Erde. Wir können History Maker sein. Deswegen heißt diese Reihe auch so.